Hörbilder. Eine Sendung der Feature-Redaktion.
Welcome to Orange Answer Phone. I'm sorry, but the person you've called is not available.
Seit Wochen dieser Anrufbeantworter. Ein halbes Jahr versuche ich, Ilan Pape zu erreichen und lande immer in der Sprachbox. Er ruft nie zurück. Auf Dutzende E-Mails kommt ab und zu eine vage Antwort, zuletzt mit einem Terminvorschlag. Bitte rufen Sie an, wenn Sie in England sind.
Hi.
Nun bin ich hier, in Exeter, in einem entlegenen Zipfel von England. Nach wie vor erreiche ich nur die Sprachbox. Ich weiß keinen Ort, keine Zeit für das Treffen. Am Vorabend des geplanten Termins finde ich in meinem Hotel eine Nachricht vor. Message from Professor Peter Apple. Please call mobile. We'll collect you at train station in Totnes, 9:59 a.m. Ich kenne niemanden mit diesem Namen und wähle die Nummer, die ich seit Monaten anrufe.
Hi, this is Ilan Pape. Please leave a message and I will call you back.
Es meldet sich der bekannte Anrufbeantworter, dem ich meine Ankunft in Totnes am nächsten Tag bestätige.
Kämpfer für Gerechtigkeit und Frieden. Provokateur, Gejagter.
Er ist auch ein Linker, also er war im Rahmen der Kommunistischen Partei tätig, Zentralkomitee. Aber man muss da unterscheiden von der Terminologie, wie sie in Israel angewandt wird und wie sie sonst üblich ist. In Israel gilt als links, wer für irgendwelche Rechte der Palästinenser eintritt, egal was er sonst für Meinungen hat.
Ein Porträt des umstrittenen israelischen Historikers Ilan Pape von Judith Brandner.
Herr Pape zieht das heraus, was seine Thesen bestärkt. Er ist ein Agitator und in meinen Augen ist er auch kein guter Historiker, weil er ja eigentlich gar nicht die Primärquellen, er macht sich ja nicht die Mühe, in die Archive zu gehen und Primärquellen zu forschen, sondern er basiert seine Sachen auf Sekundär- und Tertiärquellen.
Der Bummelzug kommt mit 15-minütiger Verspätung aus Exeter in Totnes an, ein Nest in der englischen Provinz. Auf dem Bahnsteig steht niemand, der so aussieht, als würde er mich abholen. Ich frage einen der Männer, die herumstehen, ob er vielleicht Peter Apple sei. Der Mann, der sich später als Taxifahrer herausstellen sollte, verneint, meint aber, er könnte Apple für mich anrufen, was ich mit Erstaunen zur Kenntnis nehme. Rund 5 Minuten später kommt das bestellte Taxi. Die Taxifahrer lachen über die Verwirrung und machen es sich untereinander aus. Ich wähle unterdessen die bekannte Nummer und erzähle der Sprachbox, dass ich auf dem Bahnhof von Totnes stehe.
Hi, this is Ilan Pape. Please leave a message.
Wenige Minuten später ruft Ilan Pape zurück und ich höre zum ersten Mal seine Stimme, nicht von der Sprachbox. Er wird kommen und mich abholen. Tatsächlich bleibt rund 10 Minuten später ein braunes Auto stehen, aus dem mir ein Mann zuwinkt. Ich öffne die Tür und frage ihn, ob er es wirklich ist. Ilan Pape grinst.
You're the first journalist I admit to this.
Sie sind die erste Journalistin, die ich hier hereinlasse.
I try not to actually. I try to have a hideout because I have a lot of public appearances. So
ich versuche das zu vermeiden. Ich will ein Versteck haben. Ich stehe ja sehr viel in der Öffentlichkeit und habe daher nach einem Lebensbereich gesucht, der nicht öffentlich ist.
Yeah, it's kind of a hideout, but it's also a place of safety.
Das hier ist eine Art Versteck. Ein sicherer Ort, an dem ich über vieles nachdenken kann. Wenn man sich einem öffentlichen Kampf widmet, wenn es also nicht einfach um irgendetwas Persönliches geht, dann braucht man so etwas wie einen sicheren Hafen.
You need a personal safe haven in order to push these things.
Auch um die Dinge vorwärts zu treiben.
Ilan Papes Arbeitsplatz, sein Schlupflochbüro, liegt mitten auf dem Land, einige Autokilometer vom Bahnhof Totnes entfernt, in einem architektonisch interessanten Gebäude im Bauhausstil. In den 1960er Jahren war hier ein Zentrum der Hippie- und Alternativszene. Das Flair ist heute noch spürbar. Die Wände im Foyer sind voll mit Informationen zu einschlägigen Veranstaltungen, Kursen und Initiativen. Gerettet werden die Umwelt im Allgemeinen, Wale und Tibet im Speziellen. Beworben werden Vollkornprodukte aus fairem Handel oder Bücher mit Titeln wie »The Truth About Witchcraft Today«, »Die Wahrheit über Hexenkraft heute«.
It's a funny place in a way. It has a very interesting history of pacifism, conscientious objection and so on the one hand.
Der Ort hat eine interessante Geschichte von Pazifismus und Gewissensverweigerung auf der einen Seite und ist auf der anderen Seite typisch englisch.
And it's a very typical English on the other. So it's a very nice mixture of cosmopolitical.
Es ist eine nette Mischung aus kosmopolitisch und regionaler englischer Landatmosphäre.
So people here are not racist, are very open, very accepting. It's a good place for intellectual refugees actually.
Die Leute hier sind nicht rassistisch, sondern sehr offen und tolerant. Ein guter Ort für intellektuelle Flüchtlinge.
Many German Jews who left Germany.
Ich bin nicht der Erste. Es hat schon viele vor mir gegeben. Viele deutsche Juden und Dissidenten sind auf ihrem Weg in die USA hier durchgekommen. Teile dieses Gebäudes wurden von Architekten der Bauhausbewegung entworfen, die ebenfalls hier Unterschlupf fanden. Indem ich auch hier lebe und nicht nur in Haifa, stehe ich auch in einer gewissen deutsch-jüdischen Kontinuität.
Existence by coming here, not just to living in Haifa.
Im ersten Stock hat Ilan Pape sein Büro. Von beiden Seiten des Arbeitszimmers unter dem Dach eröffnet sich der Blick ins Grüne. Ansonsten Bücher, Bücher und nochmals Bücher. Ein mit Büchern und Dokumenten angehäufter Schreibtisch und mittendrin der Computer, auf dem die vielen E-Mails, 500 seien es täglich, eingehen, auf deren Beantwortung viele Menschen lange warten.
Great.
Ilan Pape schaltet zunächst einmal die Heizung ein und macht starken, duftenden Kaffee.
Is it okay?
Yeah, I like
good.
Gewürzt mit Kardamom.
Ja, yeah, Kardamom. It's Kardamom. It's
den nimmt er von jeder Israel-Reise mit.
You can't get it here. And it's all on tape that, I'm doing some good coffee. No, food is a problem. Coffee is a problem. I don't like the English food.
Do you miss it, das klingt ein wenig nach Heimweh.
Yes, I miss the country, not the state.
Ja, ich vermisse das Land. Nicht den Staat, nicht die Regierung, ihre Politik oder die Ideologie.
And I don't miss the ideology of the country, but
ich vermisse die Landschaft, das Essen, die Freunde, die Musik, das Wetter, alles, was zum Land gehört.
Everything that is connected to country.
Ilan Pape wurde 1954 in Haifa geboren. Seine Eltern waren in den 1930er Jahren vor den Nationalsozialisten aus Deutschland geflüchtet. Ein großer Teil der Familie kam im Holocaust um. Seine Eltern lernten kaum Hebräisch, sprachen Deutsch mit ihm, er antwortete auf Hebräisch. Er sei sehr beschützt, in der isolierten Umgebung der deutsch-jüdischen Community von Haifa aufgewachsen, sagt Ilan Pape, wo es kaum Kontakte zu Arabern oder auch anderen Juden gegeben habe.
I had to go to the army to break out of my very protected environment.
Ich musste erst zur Armee gehen, um aus dieser beschützten Umgebung eines deutsch-jüdischen Ghettos auszubrechen. Eines Fünf-Sterne-Ghettos. Wir haben dort sehr gut gelebt, waren aber sehr isoliert.
And, in the army I met.
In der Armee bin ich dann mit Arabern und Juden in Kontakt gekommen. Und dann war ich an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Jerusalem ist ganz anders als Haifa, auch arabisch, jüdisch, aber viel fundamentalistischer, fanatischer, politisch aktiver. Vor allem in den 70er Jahren, als ich studiert habe, war die israelische Linke sehr scharf, antizionistisch. Diese Leute dort haben mich stark beeinflusst. Dort habe ich dann mein Leben mit völlig anderen Augen betrachtet.
And it was there that I suddenly saw my whole life in a different way.
Ilan Pappe zählt zu den neuen israelischen Historikern, deren Programm in einer Revision der offiziellen Geschichtsschreibung Israels besteht und die an den Gründungsmythen des Staates Israel kratzen. Pappe studierte an der Hebräischen Universität von Jerusalem und promovierte in Oxford. Zwischen 1993 und 2000 war er akademischer Leiter des Friedensforschungsinstituts in der Bildungs- und Begegnungsstätte Givat Haviva. Bis 2007 lehrte er politische Wissenschaften an der Universität Haifa. Während dieser Zeit geriet er fachlich und politisch wiederholt in Konflikt mit der Universitätsleitung, bis die Situation für ihn nicht mehr tragbar war. Er entschloss sich, nach England zu gehen.
My decision to confront the ideology of Israel and its policies is because I care about the place. I think if you don't care, then you criticize and you move on.
Meine Entscheidung, die Ideologie und Politik in Israel offen in Frage zu stellen, rührt daher, dass ich dieses Land mag. Wäre mir Israel egal, würde ich einfach nur kritisieren und damit basta.
But if you are, as long as I engaged so long, such a long time with criticism, and it's like a dialogue.
Aber ich bin nun schon lange sehr involviert und es ist ein Dialog daraus geworden.
It's a very troubled dialogue, but it's a dialogue.
An der University of Exeter hat er heute eine Professur für Geschichte. Der Weg ins Exil war eine bewusste Entscheidung, kein Schritt für die Ewigkeit, eine erzwungene Pause, um Abstand zu gewinnen.
It was also becoming quite dangerous in terms of a lot of threats on my life, on my family's life. Daily, on a daily basis, telephone threats, letters.
Es ist auch ziemlich gefährlich geworden. Es gab Todesdrohungen gegen mich und meine Familie. Die Drohungen kamen täglich. Am Telefon und in Briefen wurde mir gedroht, mich und meine Familie umzubringen. Nicht von der Regierung. Israel ist diesbezüglich vielleicht anders als andere Länder. Nicht die Regierung oder die Behörden sind indoktriniert, sondern die Gesellschaft. Für die Gesellschaft sieht das, was ich tue, nach Verrat aus. Als hätte ich mich im Krieg auf die andere Seite geschlagen. Daher die überaus emotionalen und gewaltsamen Reaktionen. Ich wurde an der Universität boykottiert, hatte keine Karrierechancen mehr. Und all das war einfach zu viel für einen normalen Menschen. Dann hatte ich die Möglichkeit, hierher zu kommen. Aber ich möchte schon zurückkehren. Ich möchte zumindest versuchen, an beiden Orten zu leben.
Schauen Sie, diese neuen Historiker haben nichts, also zu Ilan Pappe habe ich sogar einen Artikel geschrieben, einen langen Artikel. Also diese Leute fälschen die Geschichte.
Karl Pfeiffer, geboren 1928 in Baden bei Wien, flüchtet 1938 mit seinen Eltern nach Ungarn, 1943 nach Palästina. Macht von 1946 bis 1950 Dienst in der Elitetruppe Palmach und der israelischen Armee.
Es sind Leute, die Sachen aus dem Kontext herausnehmen, aus dem historischen Kontext, die eine politische Agenda haben. Das, was sie vorwerfen den alten Historikern, dass die alten Historiker angeblich ideologisch motiviert waren, das, genau das machen sie selbst.
Die Balfour-Deklaration von 1917 leitet nach der Eroberung des Landes durch die Briten 1917-18 eine verstärkte zionistische Aufbauphase ein, während der sich bereits Widerstand unter den arabischen Palästinensern bemerkbar macht. Großbritannien erhält 1920 das Völkerbundmandat für Palästina. Die britische Mandatszeit ist durch wachsende Konflikte zwischen Arabern und Juden gekennzeichnet, die mit der Forderung nach einem unabhängigen arabischen Staat Palästina 1936 bis 1939 in bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen münden. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges bringt Großbritannien die Palästina-Frage vor die jungen Vereinten Nationen. Die UNO-Vollversammlung empfiehlt am 29. November 1947 die Zweiteilung des Landes bei wirtschaftlicher Einheit und Internationalisierung Jerusalems. Diese Teilungsempfehlung wird von der Jewish Agency angenommen, von den Arabern abgelehnt. Nach Erlöschen des britischen Mandats und dem Abzug der britischen Truppen wird am 15. Mai 1948 der Staat Israel ausgerufen.
1947/48 war eine historisch einmalige Gelegenheit. Und ich weiß nicht, ob dieses Programm hätte durchgeführt werden können, wenn es nicht den Holocaust gegeben hätte, wenn es nicht den Zweiten Weltkrieg gegeben hätte.
John Bunzel, geboren 1945 in London, wohin seine Eltern aus Niederösterreich während der Nazizeit emigriert waren. 1946 kehrt die Familie nach Österreich zurück. John Bunzel ist Nahostexperte am Institut für internationale Politik in Wien und Dozent am Institut für Politikwissenschaften.
Wenn es nicht gekommen wäre zum Abzug der Briten und so weiter, es gab schon viele Bedingungen. Und aus der Sicht der Zionisten war der Holocaust die letztgültige Begründung für die Notwendigkeit.
Mit dem Ausbruch der zweiten Intifada im Oktober 2000 schlug sich Ilan Pappe ganz deutlich auf die Seite der Palästinenser. In seinen Vorträgen, öffentlichen Auftritten im In- und Ausland, seinen Publikationen, seinen Vorlesungen an der Universität. Damit begannen seine Probleme.
They all amounted together to a very clear statement.
Das alles hat dazu beigetragen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben zu dem klaren Standpunkt gelangt bin, dass das Problem mit Israel in seiner zionistischen Ideologie liegt und dass Israel 1948 ein Verbrechen begangen hat, das es nie zugegeben hat, und dass Israel dasselbe Verbrechen bis heute weiterhin begeht.
Wenn du diese Worte und diese Sprache benutzt, you are inviting trouble in a way.
Wenn man das offen ausspricht, dann handelt man sich Schwierigkeiten ein.
Es gab kein, also erstens einmal hat er keinen einzigen Beweis, es gab keine Befehle, alles was er bringt, es gibt keinerlei Beweise in den Akten, dass es jemals einen Befehl gegeben hat, im Prinzip die Araber zu vertreiben. Das gab es nicht. Es gab Befehle in einer konkreten Kriegssituation, bei Lut und Ramle, da gab es Befehle, dort die zivile Bevölkerung, da gab es Kämpfe, die zu entfernen. Das ist geschehen. Aber was er sagt, dass man prinzipiell das haben wollte, das stimmt ja nicht. Hätte man das haben wollen, dann hätte man auch keine 150.000 Araber im Land gelassen.
Also das zionistische Programm war ein Minderheitenprogramm, aber im Kern besagte es, dass das Problem der Juden darin besteht, dass sie kein eigenes Territorium haben, dass sie überall eine Minderheit sind, dass sie innerhalb der Gesellschaften, in denen sie leben, hauptsächlich in Osteuropa, zu wenig Gewicht haben, um dort wirklich politische Veränderungen durchsetzen zu können, dass es notwendig ist, ein Territorium zu finden. Es war nicht unbedingt von Palästina die Rede, es gab auch eine Strömung, die hieß Territorialisten, das waren irgendein Territorium zu finden, es jüdisch zu besiedeln, die Mehrheit zu erreichen und aufgrund dieser Bedingungen dann staatlichen Anspruch zu erheben.
Die Welt wurde nach einem geeigneten Gebiet für die Juden abgesucht. Es gab kaum andere Optionen als Eretz Israel, Palästina, zu dem es außerdem aufgrund der sakralen Texte einen nostalgischen Bezug gab. Ab 1902 konzentrierte sich die zionistische Politik auf Palästina. Dort lebten Juden und Araber schon lange Zeit friedlich zusammen. Womit provoziert Ilan Pappe die israelische Politik und Öffentlichkeit?
Well, Israel is not a democracy. That's for sure.
Mit scharfen Aussagen.
Israel is a herren folk democracy. It's a democracy for the people who are Jewish and are Zionists. If you are within
Israel ist keine Demokratie. Israel ist nur für Juden und Zionisten eine Demokratie.
And if you have the right ideology, if you are a Zionist and not a Zionist,
gehört man der richtigen Ethnie an, also ist man jüdisch, nicht arabisch, und hat man die richtige ideologische Einstellung, also die zionistische, dann genießt man in Israel Demokratie. Sobald jemand aber kein Jude oder kein Zionist ist, schützt ihn die Demokratie nicht mehr. Das gilt vor allem für Araber. In Südafrika war das genauso. Die Weißen hatten ein gewisses demokratisches System, die Schwarzen nicht.
Er provoziert, wenn er auf der Universität eine Veranstaltung zur Nakba organisiert. So nennen die Palästinenser die Ereignisse des Jahres 1948. Oder indem er für ein absolutes Rückkehrrecht der Palästinenser eintritt.
Was heißt aber Anerkennung des Rückkehrrechts? Das heißt Eingeständnis einer Verantwortung für den Ursprünglichen. Und das ist die Krux. Und dann müsste man eben mit einem großen Sorry kommen und sagen, okay, jetzt setzen wir zusammen, schauen wir, was wir da noch und wie reparieren können.
Kisas war ein kleiner Ort, in dem ein paar hundert Muslime und 100 Christen friedlich zusammenlebten. Er hatte eine einmalige topografische Lage im Norden des Hula-Tals, auf einer natürlichen Terrasse, die vor tausenden Jahren durch das allmähliche Schrumpfen des Hula-Sees entstanden war. Ausländische Reisende besuchten das Dorf gern wegen seiner malerischen Lage am Seeufer und wegen seiner Nähe zum Fluss Hasbani. Am 18. Dezember 1947 überfielen jüdische Truppen das Dorf mitten in der Nacht und sprengten wahllos Häuser in die Luft, während die Bewohner noch fest schliefen. Bei dem Angriff wurden 15 Einwohner getötet, darunter 5 Kinder. Der Korrespondent der New York Times, der die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam verfolgte, war schockiert über den Vorfall und verlangte eine Erklärung von der Haganah, die zunächst die Operation leugnete. Als der hartnäckige Reporter nicht locker ließ, gab sie den Einsatz zu. Ben-Gurion entschuldigte sich öffentlich auf dramatische Weise und behauptete, das Vorgehen sei nicht genehmigt gewesen, führte es aber einige Monate später, im April, in einer Liste erfolgreicher Operationen an.
Die Haganah, eine 1920 gegründete militärische Organisation zum Schutz der isolierten jüdischen Siedlungen in Palästina, die 1948 in der israelischen Armee aufging, warnte die Araber auf Flugblättern, sich am Kampf gegen die Juden zu beteiligen. Wer sich daran hielt, dem wurden Leben und Eigentum garantiert. Wer sich nicht daran hielt...
Was immer. Sie wurden nicht alle umgebracht, um Gottes Willen. So ist es nicht passiert. Aber wir haben nicht hier, natürlich haben wir nicht auf Leute, die auf uns geschossen haben, die waren für uns Feinde, ja. Sie mussten sich erklären, was sie tun wollen. Viele Araber haben sich dem entsprechend benommen und sind im Land Israel geblieben. Fakt ist, in Israel sind 150.000 Araber geblieben, in den Territorien, die Araber verwaltet haben. Nachdem der Staat Israel entstanden ist, durfte kein einziger Jude, auch kein Orthodoxer, auch kein antizionistischer bleiben. Das sind die Fakten. Und diejenigen Araber, die keine Waffen getragen haben und die sich nicht uns entgegengestellt haben, denen ist auch nichts passiert.
Was aber geschah mit den restlichen rund 600.000 Arabern, die in Palästina lebten?
Ja, die restlichen 600.000, da muss man sagen, ein großer Teil von ihnen ist geflüchtet. Und zwar die Bürger und die Bessergestellten sind schon geflüchtet sofort im November, also Ende November, im Dezember hat schon die Fluchtbewegung angefangen von bürgerlichen Arabern. Das sind Zehntausende geflüchtet in die Nachbarstaaten oder in die Gebiete, die rein arabisch waren. Und dann sind noch mehr geflüchtet, ja, desto schärfer die Kämpfe wurden. Und es wurden auch so ungefähr 50.000 bis 60.000 wurden auch während der Kriegshandlungen, insbesondere in Lod, Ramle, in der Mitte des Landes, denen hat man gesagt, den Platz zu evakuieren. Und sie mussten ein paar Kilometer weiter wandern.
Ilan Pappe vertritt die Meinung, der Gründung des Staates Israel 1948 sei die geplante ethnische Säuberung des Landes vorausgegangen. Sein Buch »Die ethnische Säuberung Palästinas«, in dem er diese These vertritt, war denn auch der vorläufige Höhepunkt der Auseinandersetzung. Speziell im deutschsprachigen Raum wurde das Buch extrem kontroversiell diskutiert. Einige Medien wollten gar keine Besprechung haben. Andere schrieben:
Brutaler Angriff auf die historische Wahrheit. Ob Pappe nun ein Eigenbrötler ist, ein verirrter Idealist oder ein nützlicher Idiot, das ist unerheblich. In England und jetzt auch in Deutschland lässt er sich zum Kronzeugen für anti-israelisches und auch antisemitisches Vorurteil machen und Rezensenten rühmen sein mit viel Herzblut geschriebenes Buch. Das ist ein Skandal. Wirtschaftswoche, 10.12.2007.
Bücher wie das vorliegende unterstützen den Friedensprozess zwischen Israel und Palästinensern. Saarländischer Rundfunk, 6.10.2007.
Pappes detaillierte Darstellung geht unter die Haut, gelegentlich bis zur Unerträglichkeit. Internetportal Quantara zur Förderung des Dialogs mit der islamischen Welt, 2007.
Es ehrt Israel, dass einer seiner Forscher ein so notwendiges Buch schreiben kann. Die Zeit, 13.12.2007.
Ilan Pappe kritisiert das Handeln von Politikern und Generälen, weil er sein Land liebt. Dabei polemisiert er auch. Doch wenn man jede Kritik an Israel als Antisemitismus bezeichnet, sei das verwerflich, schrieb Uri Avneri im Freitag. Pappe hat eine schlechte Nachricht ausfindig gemacht und übermittelt. Die Nachricht bleibt. Auch wenn mancher den Boten lieber schweigen sähe. Dresdner Neueste Nachrichten, 17.12.2007.
Am 10. März 1948 treffen sich David Ben-Gurion, später der erste Ministerpräsident Israels, und 11 führende Vertreter der jüdischen Einwanderer in Tel Aviv. Sie beschließen die ethnische Säuberung Palästinas. Noch während des britischen Mandats beginnen die Angriffe. Geführt von Moshe Dayan, dem späteren Verteidigungs- und Außenminister, Menachem Begin, dem späteren Ministerpräsidenten und Außenminister, und Yitzhak Rabin, später Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger. 11 Stadtviertel und 531 palästinensische Dörfer werden zwangsgeräumt, viele dem Erdboden gleichgemacht. 800.000 Menschen fliehen. Es kommt zu Vergewaltigungen, zu Plünderungen und zu Massakern, auch an Frauen und Kindern. Heute bedecken Wälder, Parks und Freizeiteinrichtungen die einstigen Dörfer.
In den israelischen Staatsarchiven fand Ilan Pappe die sogenannten Dorfdossiers, die ihm als wichtiges Beweismaterial für seine Thesen dienten. Diese Dokumente hatten die frühen zionistischen Siedler über die palästinensischen Dörfer angelegt. Die Dörfer wurden kartografisch erfasst und fotografiert. Als er Einsicht in die Dokumente nahm, habe er sich gefragt, weshalb diese Daten gesammelt worden seien, erzählt Ilan Pappe, und er sei zum Schluss gekommen, nicht aus intellektueller Neugier, sondern aus geheimdienstlichem Interesse.
I was surprised to see how pedantic and systematic.
Es hat mich überrascht, wie pedantisch und systematisch die jüdische Führung in Palästina bezüglich der Besitz und Reichtümer der palästinensischen Nachbarn war. Ich habe mich gefragt, warum sie daran wohl so interessiert waren. Erst später habe ich verstanden, dass das die Vorbereitung zur Machtübernahme war.
Only later I understood it was really preparation for taking over.
Die Arbeit der Topographen und Orientalisten lieferte detaillierte Unterlagen, die die zionistischen Experten nach und nach für jedes palästinensische Dorf zusammenstellten. Bis Ende der 1930er Jahre war dieses Archiv so gut wie komplett. Es enthielt präzise Angaben über die topografische Lage eines jeden Dorfes, über Zufahrtsstraßen, Bodenqualität, Wasservorkommen, Haupteinkommensquellen, soziopolitische Zusammensetzung, Religionszugehörigkeit, Namen der Muchtars, der Ortsvorsteher, die Beziehungen zu anderen Dörfern, das Alter der männlichen Einwohner zwischen 16 und 50 und vieles mehr. Eine wichtige Kategorie war ein Index der Feindseligkeit gegen das zionistische Projekt, gemessen am Beteiligungsgrad des Dorfes an der Revolte von 1936. Es gab eine Liste mit den Namen aller, die im Kampf gegen die Briten einen Angehörigen verloren hatten. Besonderes Augenmerk richtete sich auf Personen, die angeblich Juden getötet hatten. Das war das erste Beweisstück, das mich stutzig gemacht hat.
And the second one is the moment you are freed, I think, from Zionist ideology.
Und das zweite war, in dem Moment, in dem man sich von der zionistischen Ideologie befreit und die Dokumente liest, auch solche, die nicht geheim gewesen sind, Briefe des späteren Staatsgründers Ben-Gurion an seinen Sohn etwa, oder auch die Aussagen und Schriften zionistischer Führer aus den späten 1930er Jahren, dann wird eine Botschaft ganz klar.
The only way to make the Zionist dream come a reality is by getting rid of the Arab.
Dass die einzige Möglichkeit, den zionistischen Traum zu verwirklichen, darin besteht, die Araber loszuwerden.
What did they mean by that?
Und dann fragt man sich,
how were they going to get rid of the Arabs?
Was meinen sie damit, dass sie die Araber loswerden wollen?
Die Quellen und Dokumente waren also da. Ilan Pappe hat diese neu interpretiert und neue Schlussfolgerungen daraus gezogen.
A classical case of ethnic cleansing.
Es war ein klassischer Fall von ethnischer Säuberung.
Because according to the theoretical literature,
nach der theoretischen Definition beruht jede ethnische Säuberung, die es bisher in der Geschichte gegeben hat, auf vier Komponenten: einer eindeutigen Ideologie, einer eindeutigen Strategie, Leuten an der Basis, die diese Strategie ohne zu zögern zu verwirklichen bereit sind, und schlussendlich, dass keiner von denen, die vertrieben worden sind, je wieder zurückkehren darf. Auf den zionistischen Fall passt dieses Muster wie angegossen.
Diese Leute bedienen ein Publikum hier. Das ist, was ich ihnen übel nehme. Und sie sind keine guten Historiker.
Ja, es war eine ethnische Säuberung, pflichtet Nahostexperte John Bunzel Ilan Pappe bei. Die Frage ist nur, warum ist es dazu gekommen?
Bei dem Warum muss man berücksichtigen, was die Sache überhaupt nicht besser macht. Aber man muss die zionistische Motivation berücksichtigen. Die Motivation war natürlich nicht eine rassistische oder auf ethnische Säuberung ausgerichtete, weil man irgendetwas gegen die Araber hätte, so wie ein rassistisches Vorurteil im europäischen Sinn, sondern weil das Projekt konzipiert war als Lösung für die jüdische Frage. Was heißt Lösung für die jüdische Frage im zionistischen Sinn? Es heißt eine territoriale Basis für eine jüdische Staatlichkeit zu schaffen und die territorialen politischen Voraussetzungen zu schaffen, um Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Juden nach Palästina zu bringen und sie dort mit dem Boden zu verwurzeln und dort eine staatliche Souveränität aufzubauen. Und das war verbunden mit der Ideologie, dass eben die Juden in Europa zerstreut gelebt haben, immer verfolgt waren und gefährdet waren und dass sie immer Objekt der Geschichte waren und dass sie auf diese Weise zum Subjekt ihrer eigenen Geschichte werden können. Und den Preis für diese an sich nachvollziehbare Idee mussten die palästinensischen Araber bezahlen.
This is the only crime of Zionism.
Das ist das einzige Verbrechen des Zionismus.
But it's a very bad one.
Aber ein sehr schlimmes.
In other words, whatever else Zionism did was quite fantastic.
Alles andere war großartig, wie die Zionisten einen neuen jüdischen Staat errichtet haben, eine neue Kultur, gewiss vielen Juden das Leben gerettet hatten, wie meinen Eltern. All das war sehr positiv. Aber es hat keine Möglichkeit gegeben, die zionistische Position mit dem Überleben der Palästinenser in Palästina in Einklang zu bringen.
Im Februar 1947 hatte die britische Regierung beschlossen, sich aus dem Mandatsgebiet Palästina zurückzuziehen und die Entscheidung über die Zukunft des Landes den Vereinten Nationen zu überlassen. Die junge, erst 1945 gegründete UNO, entscheidet mit Resolution 181 für einen Plan zur Teilung des Landes. Am 29. November 1947 wird die Teilungsresolution verabschiedet.
Anfang Dezember 1947 begann die ethnische Säuberung Palästinas mit einer Serie jüdischer Angriffe auf palästinensische Dörfer und Stadtviertel als Vergeltung für die bei den palästinensischen Protesten gegen die UN-Resolution in den ersten Tagen nach deren Annahme zerstörten und verwüsteten Busse und Läden. Diese ersten jüdischen Angriffe waren zwar sporadisch, aber schwer genug, um den Exodus einer beträchtlichen Zahl von Menschen zu bewirken. Fast 75.000.
Durch die Einwanderung stellten die Juden in Palästina ungefähr ein Drittel der Bevölkerung nach 1945. Dazu kam, dass während des Krieges ein ziemlich großer Teil der jüdischen Bevölkerung in der britischen Armee gedient hatte. Und außerdem kam es zu einer Interessensdifferenz zwischen den Zionisten und den Briten. Die Briten hatten 1939 ein Weißbuch erlassen, das die jüdische Einwanderung und Bodenerwerb beschränkt hat und die Aussicht auf einen jüdischen Staat sehr weit in die Zukunft verlegt hat. Und daraufhin kam es zu einem Konflikt zwischen Zionisten und Briten. Ab 1946 ungefähr kam es auch zu echten militärischen Konfrontationen, Aktionen, Attentaten, Terrorismus gegen die Briten.
Bei der Palmach, einer von den Briten mitbegründeten Stoßtruppe, der auch Karl Pfeiffer als junger Mann angehörte, nahm man den Teilungsplan mit Freude auf.
Mit Freude hat man aufgenommen, aber auch wissend, dass es jetzt eine bewaffnete Auseinandersetzung geben wird. Da hatte ja schon keiner mehr einen Zweifel. Als diese Juden ermordet worden sind, war es uns klar, und so wurden wir auch erzogen, dass das nicht hingenommen werden wird und dass wir uns verteidigen werden und dass wir uns diesmal nicht so verteidigen werden wie 1936 bis 1939. Da gab es eine Strategie der Havlaga, der Zurückhaltung, dass man nur reagiert, wenn die angreifen. Und da war schon ein Beschluss und das hat man auch den Soldaten erklärt. Es wird nicht mehr so sein, sondern wir werden jetzt aggressiv in der Nacht, werden wir sie angreifen, wenn sie uns angreifen. Und das ist dann auch so passiert.
Am 10. März 1948 wurde Plan Dalet beschlossen. Dieser Plan besiegelte das Schicksal der Palästinenser in dem Territorium, das die zionistischen Führer für ihren zukünftigen jüdischen Staat ins Auge gefasst hatten. Unabhängig davon, ob diese Palästinenser sich entschließen würden, mit ihrem jüdischen Staat zusammenzuarbeiten oder gegen ihn zu opponieren, forderte Plan Dalet ihre systematische und vollständige Vertreibung aus ihrer Heimat.
Es gab einen Plan D, aber der Plan D war nicht eine Vertreibung aller Araber Palästinas. Es gab einen Militärplan und das hat, und wissen Sie, es gibt keinen besseren als der Benny Morris. Und das kann ich Ihnen, es gibt ein Buch von ihm, Victims, und der Benny Morris hat das genau dargelegt und man kann ihm nicht beschuldigen, dass er, er legt da die Geschichte, wie sie ist, mit Fakten.
Der Benny Morris, der erste israelische Historiker, war der ziemlich genau die Entstehung des palästinensischen Flüchtlingsproblems analysiert hat, kam zu dem Schluss, dass es keinen Plan gab, sondern dass der Kriegsverlauf selber erklärt die Flucht und Vertreibung. Das ist sicher zu wenig. Aber es gab auch sicher keinen von Anfang an ausgetüftelten Vertreibungsplan. Es gab Gelegenheiten, schon vorhandene Wünsche umzusetzen aufgrund von Umständen, die sich entwickelt haben.
The fact is that after years of not showing us historians the material, in 1998 they opened the material.
Tatsache ist, jahrelang wurden uns Historikern die Dokumente verweigert. 1998 wurden schließlich die Archive geöffnet. Es gibt den Plan in den militärischen Archiven, den Archiven der Israeli Defense Forces, IDF. Und wichtiger als der Plan selbst sind die Befehle, die an alle Brigaden und Soldaten vor Ort ausgeschickt worden sind, um Plan D zu exekutieren.
Bis Ende April 1948 wurden alle Städte Palästinas besetzt, schreibt Ilan Pappe. In dieser Phase, die mit mehreren Massakern einherging, vor allem mit dem Massaker von Deir Yassin, wurden etwa 250.000 Palästinenser entwurzelt. Angesichts dieser Entwicklungen beschloss die Arabische Liga, am letzten Tag im April militärisch einzugreifen, allerdings erst nach Beendigung des britischen Mandats. Die Briten zogen am 15. Mai 1948 ab.
Mit diesem Teilungsplan, fast am gleichen Tag, beginnen bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen innerhalb des Landes. Und noch bevor, das hat sicher der Ilan auch betont, noch bevor es zu einem regulären Krieg gekommen ist, also im Mai 1948, sind aufgrund dieser bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, wo die Zionisten sich als stärker erwiesen haben, ein Großteil der Araber des Gebietes, das dem jüdischen Staat zugeteilt war aufgrund des Teilungsplans, entweder geflohen oder vertrieben worden oder aus Panik geflüchtet, besonders nach dem Deir Yassin-Massaker am 12. April 1948, das dann auch propagandistisch ausgeschlachtet wurde. Dann mit dem Beginn des Krieges, des regulären Krieges mit den Nachbarstaaten, kam es dann zu viel organisierteren Vertreibungen, in größerer Dimension. Bekannteste Beispiele sind Ramle und Lida.
Am 9. April 1948 besetzten jüdische Truppen das Dorf Deir Yassin. Es lag 800 Meter über dem Meeresspiegel auf einem Hügel westlich von Jerusalem, nahe des jüdischen Stadtteils Givat Shaul. Die ehemalige Dorfschule beherbergt heute eine psychiatrische Klinik für das westliche jüdische Viertel, das sich auf dem Gebiet des zerstörten Dorfes ausgebreitet hat. Als die jüdischen Soldaten in das Dorf eindrangen, nahmen sie die Häuser mit Maschinenpistolen unter Dauerfeuer und töteten viele Einwohner. Anschließend trieben sie die übrigen Einwohner an einem Ort zusammen, ermordeten sie, schändeten ihre Leichen und vergewaltigten eine Reihe von Frauen, bevor sie sie töteten. Neuere Forschungen haben die anerkannte Zahl der Todesopfer, die das Massaker in Deir Yassin forderte, von 170 auf 93 gesenkt. Allein schon die Tatsache, dass sich unter den Opfern des Blutbads in Deir Yassin 30 Babys befanden, zeigt, wie irrelevant diese ganzen quantitativen Übungen sind.
Die Geschichte ist auch gar nicht so klar, wie sie der Herr Pappe beschreibt. So, Tatsache ist, die sind dorthin mit einem Auto, mit Lautsprecher, und dieses Auto ist ihnen in einen Graben gekommen, und sie haben dann nicht die Lautsprecher und sie haben dort tatsächlich auch Zivilisten massakriert. Das ist keine Frage. Nur, warum nur das herausnehmen? Warum nicht herausnehmen, wie viel Juden Araber massakriert haben? Also das ist eine sehr einseitige Geschichte. Es gab dieses Massaker, die Juden haben sich dafür entschuldigt, die Haganah hat sich dafür entschuldigt, man hat das eingestanden, es wurde nie verheimlicht. Also das ist natürlich eine klare Sache. Was nicht klar ist, es gibt einen palästinensischen Historiker an der Birzeit-Universität, und er hat herausgefunden, es waren maximal 110 Araber, die dort Opfer waren, aber er glaube eher 100. Ich bin der Sache nachgegangen und das stimmt.
Ich bin, sagt Ilan Pappe, bewusst und sehenden Auges in den Konflikt hineingegangen. Stets in der Hoffnung, dass meine Haltung etwas an der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern ändern würde. Was er unterschätzte, waren die Heftigkeit der Angriffe und die Dimensionen, die die Attacken gegen ihn annahmen.
What I didn't expect is the telephone threats on my family and things like that. I mean, this is something I thought.
Vor allem die Telefondrohungen gegen meine Familie habe ich nicht erwartet.
I thought at least the university would be a bastion of freedom of speech.
Ich hätte nicht geglaubt, dass so etwas in Israel passieren könnte. Und ich dachte, dass wenigstens die Universität eine Bastion der Meinungsfreiheit sein würde. Dass sie wenigstens so tun würden, als würden sie mein Recht zu sagen, was ich wollte, verteidigen. Aber die Universität von Haifa verhielt sich völlig anders, als ich geglaubt hatte. Ärger als die Regierung oder die Armee. Äußerst feige und noch patriotischer als alle anderen.
They were more patriotic than anyone else. It was very disappointing.
Bei Ilan kommt dazu, dass er Provokationen liebt und es nicht unbedingt, glaube ich, notwendig gewesen wäre, sich auf Konfrontationen einzulassen, die dann letzten Endes zum Abgang aus Israel geführt haben.
Als publik wurde, dass er seit 2003 einen akademischen Boykott israelischer Universitäten unterstützte, war seine akademische Karriere in Israel endgültig beendet. Auftritte Ilan Pappes auf Seminaren, bei Konferenzen oder seine Teilnahme an Initiativen wurden nun ihrerseits offiziell von der Universität boykottiert. Im Sommer 2007 packte er seine Sachen. Wer Israel kritisiert, setzt sich dem Vorwurf des Antisemitismus aus. Doch Ilan Pappe sagt, man muss Menschenrechts- und Bürgerrechtsverstöße in Israel gleich behandeln wie Menschenrechtsverstöße in den USA, in Uganda, Österreich oder im Iran. Leider aber, und da gelte es besonders vorsichtig zu sein, leider komme so mancher, der die Sache der Palästinenser unterstütze, aus dem alten Lager der Antisemiten. Auch Ilan Pappe ist vor Applaus von der falschen Seite nicht gefeit. Sogar bei der vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften deutschen Wochenzeitung Nationalzeitung ein Interview, das am 21. März 2008 erschien.
Ethnische Säuberung als Staatsziel.
Herausgeber der Nationalzeitung ist der Vorsitzende der rechtsextremen Deutschen Volksunion DVU, Gerhard Frey.
It's worrying and I'm getting better at it. But it's problematic.
Das ist beunruhigend. Ich lerne zwar dazu, aber es gibt das Problem, dass meine Kritik von anderen für deren Zwecke manipuliert wird. Als ich zum Beispiel in Deutschland war, habe ich mehrere Interviews gegeben. Ich bin mit der deutschen Presseszene nicht allzu vertraut. Eine der Zeitungen war die Nationalzeitung. Ich bin natürlich gegen alles, wofür diese Leute stehen.
It's a right-wing party, so I appear there as well, and of course I stand against anything they stand for.
Man muss einfach sehr vorsichtig sein, damit so etwas nicht passiert. Trotzdem lässt sich derartiges nicht immer verhindern, weil manche Leute die Palästinenser unterstützen, weil sie die Juden nicht mögen. Man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht mit denen ins selbe Bett legt. Das unterminiert die palästinensische Sache und die eigene Position. Wir bewegen uns hier auf dünnem Eis.
These are tricky waters we sort of ship in.
Ilan Pappe sieht müde aus, sehr müde. Und es liegt wohl nicht nur an dem enormen Arbeitspensum, das er sich verordnet hat. Er hält unzählige Vorträge, schreibt Tag und Nacht in jeder freien Minute, arbeitet an mehreren Büchern gleichzeitig.
I tell you a secret, there are more than 24 hours to a day and night. It's something people don't understand it, but sometimes there's more 24 hours. I don't sleep much, no, I don't sleep much. Until I will relax, which I hope will happen a few years from now.
Er schreibt an einem Vergleich zwischen Israel und Südafrika. Er schreibt an einem Buch über die frühen Jahre der Besatzung 1967, in dem er zeigen will, dass die meisten israelischen Entscheidungen über die Westbank bereits in diesem frühen Stadium getroffen worden sind. Er schreibt an einem Buch über die vergessene Gruppe der palästinensischen Minderheit in Israel und deren Geschichte. Er schreibt über die Juden, die aus den arabischen Ländern nach Israel gekommen sind. Und er schreibt an seiner eigenen politischen Biografie, in der er seinen Kampf darstellt. Ilan Pappe glaubt an die Macht der Zivilgesellschaft. Er hilft mit, gemischte arabisch-jüdische Kindergärten und Schulen sowie wirtschaftliche Unternehmungen aufzubauen. Und Er unterstützt die alternative, kritische Literatur außerhalb der akademischen Welt. Woher nimmt er die Kraft, durchzuhalten?
I don't know. I keep asking myself.
Ich weiß es nicht. Das frage ich mich selbst immer wieder.
Most important of all, my Palestinian friends.
Das Wichtigste sind meine palästinensischen Freunde und meine Familie. Es ist eine Belohnung, so viele palästinensische Freunde zu haben. Und auch, dass sie mir so viel Solidarität und Freundschaft entgegenbringen. Seien es Politiker, Historiker oder ganz gewöhnliche Leute. Und meine Familie unterstützt mich. Das ist sehr, sehr wichtig.
Secondly, the family supports me. That's very, very important.
Die palästinensischen Freunde. Sie haben ihm ein Abschiedsgeschenk gemacht, als er Israel verließ, und das ihn heute noch sichtlich berührt. Sie alle, inklusive der palästinensischen Regierung, zollten ihm Dank für seine Arbeit. Wir sind stolz auf dich, steht in eingravierten arabischen Lettern auf einer Messingtafel, die an einer Wand in seinem Schlupflochbüro in England hängt.
Als ich Israel verlassen habe, hat keiner aus der jüdischen Community irgendetwas gesagt. Sie haben bloß geschrieben, Gott sei Dank ist er weg.
Und dann relativiert er ein wenig. Nein, es sei nicht ganz richtig, dass alle froh gewesen seien, als er Israel verließ. Viele seiner Studenten, seine Freunde und eine kleine Gruppe sehr gewissenhafter Aktivisten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft machten sich ernsthafte Gedanken über die Zukunft des Landes und stünden nach wie vor hinter ihm. Zu ihnen hat er gute Beziehungen.
I always say to my Palestinian friends, who become very understandably.
Ich sage auch meinen palästinensischen Freunden immer wieder, wenn ihr die Ein-Staat-Lösung unterstützt, dann könnt ihr nicht alle Juden in Israel dämonisieren. Ihr wollt doch gemeinsam mit ihnen leben. Glaubt mir, viele Israelis sind sehr gute Menschen. Das System ist böse, aber die Menschen sind es nicht. In einem anderen politischen System könnten Israelis und Palästinenser gemeinsam Israel oder Palästina, egal wie wir das Land dann nennen würden, zu einem der lebenswertesten Orte der Welt machen.
Israelis and Palestinians could make Palestine or Israel or whatever we will call it one of the best places to live in the world.
Kämpfer für Gerechtigkeit und Frieden. Provokateur, Gejagter.
As I write in the book, I dedicate it to my Palestinian friends. I really think that they deserve better than what they got.
Ich widme mein Buch meinen palästinensischen Freunden. Sie haben Besseres verdient.
And I'm afraid from what awaits them in the future.
Ein Porträt des umstrittenen israelischen Historikers Ilan Pappe von Judith Brandner.
Wenn eine Sendung über ihn gemacht werde, dann hätte er gerne eine CD davon, meint Ilan Pappe am Ende. Aber wohin möchte er die CD geschickt haben?
Oh, we shouldn't give the address.
Wir sollten die Adresse hier nicht nennen.
Studiotechnik Martin Leitner. Gesprochen haben Ursula Scheidle, Alexander Rossi, Detlef Eckstein und die Autorin. Redaktion Monika Kalcic. Literatur Ilan Pappe, die ethnische Säuberung Palästinas, ist in einer Übersetzung von Ulrike Bischoff im 2001 Verlag erschienen. Eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF 2009.